Sehr verehrte Frau Bürgermeisterin, liebe Stadtratskollegen, hochverehrte Festversammlung, was ich hier abliefere, ist etwas Therapeutisches, Geschichte beruhigt, aber Geschichte mahnt auch. Also zu 50% ist das hier eine Fastenpredigt und zu 50% ein historischer Bericht. Ich erzähle etwas über Penzberg heute und Penzberg vor 100 Jahren und die Frau Bürgermeisterin wird dann die Zukunft schildern. 100 Jahre Stadt Penzberg. Da gab es kein Mikrofon vor 100 Jahren. Die Revolution 1918 auf der Theresienwiese fand ohne Mikrofon statt. Man hat sozusagen Revolution mit den Stimmbändern gemacht. Deswegen waren am 7. November 1918, das ist das Gründungsdatum, wenn man so will, des Freistaats Bayern, mindestens 20 Gruppen auf der Theresienwiese, die alle von irgendjemand beschrien wurden. Und der am längsten geredet hat, der hat das Rennen gemacht, das war Kurt Eisner. Und während alle abgezogen sind, hat er eben ohne Mikrofon seinen Soldaten gesagt, jetzt gehen wir in die Kasernen. Die Revolution von 1918, was wir eigentlich gar nicht so zur Kenntnis nehmen, ist von frustrierten Soldaten gemacht worden. Und die gab es vor 100 Jahren, wir hatten vor 100 Jahren genau im März fast auf das Datum genau auch Fastenzeit, der Aschermittwoch ist genau auf dasselbe Datum gefallen im Übrigen. Da war Penzberg auch voll von frustrierten Soldaten. Der Blick auf diese Leute war schrecklich. Die waren verwundet, verstümmelt und Gasangriffe und Verschüttungen. Gerade die Penzberger waren ja als Mineure tätig. Also ein Bild des Elends. Vor 100 Jahren waren im Unterschied zu heute die Leute nicht so wohl genährt. Vor 100 Jahren im März 1919 waren 50% der Penzberger nicht nur an der Armutsgrenze, sondern an der Hungergrenze. Die Leute waren alle unterernährt. Seit 1915, man hat gemeint, der Krieg ist gleich zu Ende, gab es nichts mehr zu essen. Seit 1915 gab es Lebensmittelmarken. Und man bekam eigentlich nur noch das Notwendigste, 1000 Kalorien pro Tag. Da würde heute keiner mehr überleben. Also die Leute waren alle viel schmäler, nicht so wohlgenährt, wie sie hier sitzen, ne? Schmäler. Und ob sie gesünder waren, ist etwas anderes. Ich hätte zum Beispiel nicht überlebt. Ich habe vor 3 Wochen Influenza gehabt. Es war damals die europäische Seuche. In Deutschland sind über 1 Million Leute durch die Krankheiten, durch Hungersnot ums Leben gekommen. Es gab Tuberkulose, Influenza, auch das vor 100 Jahren, wenn wir hier auf die Straße gehen. Es gab wenig Zivilisten. Es gab in Deutschland auch wenig gesunde Leute, viele Kriegsversehrte. Und das Leben spielte sich auf der Straße ab. Wenn man vor 100 Jahren in Penzberg auf die Straße gegangen ist, sah man vor allem Männer im Übrigen. In Penzberg herrschte ein ausgesprochener Frauenmangel. Das hängt mit dem Bergwerk zusammen. Die ganzen Zuwanderer waren vor allem Männer aus Österreich, aus Italien, aus der ganzen Welt. Ich werde das Europäische am Penzberger nochmal betonen. Und die wenigen Frauen waren aber hübsch. Der Penzberger ist bekannt dafür, die Penzberger Frau, durch die interessante Mischung. Ein Drittel der Penzberger waren ja immer Ausländer, Böhmen, Italiener, dass sie besonders hübsch waren. Also auf der Straße ein völlig anderes Bild. Die Frauen zu Hause, die Männer in den Wirtschaften. Und wenn wir die Fotos von damals sehen, man ist ja vor allem am Sonntag auf die Straße gegangen, das war der einzige Tag, wo man frei hatte. Interessanterweise, trotz des Elends, waren die Leute unglaublich gut bekleidet, selbst die einfachen Bergleute, mit Hut, mit Anzug. Also das Thema der Sonntagskleidung war ganz wichtig. Aber sie hatten werktags keine Schuhe. Die Schuhe spielten, das ist für mich als Kulturhistoriker immer ganz wichtig, die Schuhe spielten eine ganz große Rolle. Es war unerschwinglich. 1916 der Streik der Bergleute in Penzberg, da sagt der Xaver Himmelstoß, das war der Sprecher der Bergleute, sagt, meine Leute haben keine Schuhe mehr. Sie können sich keine Schuhe mehr kaufen, sie können sich keine Bergkittel mehr kaufen. Sie müssen sich vorstellen, dass vor 100 Jahren, im März 1919, die Leute noch Lumpen an den Füßen hatten. Die Häuser waren erbärmlich anzusehen. Heute, ich bin vom Bahnhof hereingekommen, alles strahlend weiß gestrichen, damals Farbe unerschwinglich. Man hat auch ungern geputzt, das, unsere Denkmalpfleger heute übertreiben ja da, muss alles picobello sein. Früher war das alles mehr oder weniger dem Verfall preisgegeben. Also man hat ein sehr trauriges Bild gerade in Penzberg abgegeben, was die Häuser betrifft. Die waren alle verrußt. Der Ruß und der Rauch spielten in Penzberg eine ganz zentrale Rolle. Deswegen sind die Leute auch die Feinstaubdiskussion, ja, das ist für einen Penzberger lächerlich. Der ist völlig resistent gegen sowas. Der ist völlig resistent, doch in meiner Jugend durch das Kraftwerk hier dauernd Nebel. Ich denke mir, das Ganze ist natürlich, ich sage immer, der Klimawandel ist ein Problem der Filter. Die deutsche Filtertechnik macht das, dass weltweit im Grunde die Luft so sauber ist. Lassen Sie alles wieder verdrecken, dann wachsen wieder die Gletscher, das ist klar, ne? Dann wird es wieder kälter. Also das zum Schmutz in Penzberg. Penzberg war schmutzig, Penzberg war außerordentlich rußig und schmutzig vor 100 Jahren. Heute alles strahlend. Ich will Ihnen bloß sagen, wie gut wir es heute haben. Das werde ich sozusagen als Fastenpredigt und mit dieser Zufriedenheit sollen Sie nach Hause gehen. Die Unzufriedenheit ist das größte Laster, was wir haben. Wir sind einfach unzufrieden, weil wir die Geschichte nicht kennen. Weil wir nicht wissen, wie schlecht es unseren Voreltern gegangen ist. Die Luft, wie gesagt, schlecht, obwohl es keine Autos gab. Es gab ganz wenige Autos, gar keine in Penzberg. Das erste Auto hat der Besitzer von Schönmühl, der Dr. Streeb, gehabt. Das war sowieso einer, der sich da mit dem Bergwerk angelegt hat. Das war ein besserer, dem hat er das Kraftwerk, das hat er da damals gebaut auch. Ne? War dann später auch 1933 bei den Nazis vorne dran, aber dann auch gleich wieder rausgeworfen. Ne? Und es gab um diese Zeit im März bereits ja überall so Räte, auch in Penzberg gab es einen Volksrat, wo mein Großvater dabei war sogar, ne? War Volksschullehrer, war noch besonders revolutionär. Und diese Räte, also der Kochlerrat hat zum Beispiel beschlossen, in Kochel war es besonders schlimm, da ist sogar die ganze Stadtverwaltung unter dem Diktat der Räte gewesen, weil die Walchensee-Kraftwerke, das Walchensee-Kraftwerk gerade gebaut worden ist und es waren lauter Spartakisten, also die Vorläufer der Kommunisten, die dort das Sagen hatten. Und in Kochel hat der Volksrat beschlossen, keine Luxusautos mehr auf der Straße zu dulden. Also das sind so Beschlüsse der Volksräte, die sind hochinteressant. Der Penzberger Volksrat oder vielmehr dann der Magistrat hat einen ähnlichen Beschluss im Übrigen gefasst. Also es gibt, weil ich gerade vom Walchensee-Kraftwerk spreche, auch kein Licht in Penzberg. Penzberg war dunkel. Das können wir uns überhaupt nicht vorstellen, wie dunkel früher die Welt war. Die Dunkelheit wurde sogar vom Bergwerk erzwungen. Gibt es ja die Kontrolleure, die in der Straße herumgegangen sind. Wenn da einer seine Funzel noch offen hatte um 10 Uhr, dann haben die an das Fenster geklopft und gesagt, schlafen gehen. Das ist ein Eingriff in die Intimsphäre, den Sie heute nicht mehr haben. Ne? Im Gegenteil, Ihr Fernseher läuft noch bis 1 Uhr und heute wahrscheinlich noch länger. Ne? Also das ist auch ein großer Unterschied. Das Licht. Penzberg hat zwar eine Straßenbeleuchtung gehabt, schon sehr früh. Ne? Deswegen, das war eine der Gründe, warum er den Namen ändert von St. Johannes Rhein zu Penzberg. Er war dann schon angegeben, ne? 1911, wir haben eine Straßenbeleuchtung. Ne? Aber das war natürlich Funzel, war kein elektrischer Strom. Das Walchensee-Kraftwerk ist gerade gebaut worden. Das war immer Bedrohung im Übrigen, das Walchensee-Kraftwerk. Bei der ersten Stadterhebungsfeier, das war am 21. April, das war Ostersonntag, hieß es plötzlich, die Spartakisten von Kochel kommen rüber. Da hat man das plötzlich abgebrochen, ne, diese ganze Feier. Ne. Also interessant, dass das schöne Kochel, das gemütliche Kochel für Penzberg irgendwann einmal eine Bedrohung war. Wo spielte sich das Leben überhaupt ab? Nicht vor dem Fernseher wie heute, dass wir zu Hause sitzen und das spielte sich in der Öffentlichkeit ab. Die ganzen Wirtshäuser, die ganzen Vereine, Penzberg ist ein Vereinsparadies. Ich bin selber, also ich sage immer, das Ehrenamt, das ist das, was Deutschland vorwärts bringt. Das ist das, was uns auch unterscheidet von allen Ländern. Überprüfen Sie das mal. Ich bin Geschäftsführer der Deutsch-Griechischen Gesellschaft. Wenn in meinen Verein jemand eintreten will, ein Grieche, dann fragt er immer, was kriege ich dafür? Ne? Dann erkläre ich ihm immer, in Deutschland ist man freiwillig in einem Verein. Ne? Also das ist der große Unterschied, ne? Das Ehrenamt. Und in Penzberg ist, ich glaube, bayernweit die Stadt, die die meisten, gerade 1919, die meisten Vereine pro Kopf der Bevölkerung hat. Ich weiß, was es heißt. Vereine befördern die Integration. Ist ganz wichtig. Die Penzberger, die hier zugewandert sind, die mussten in den Vereinen mitmachen. Und da haben sie sich natürlich gegenseitig kennengelernt und integriert. Also ich bin ja auch dann so ein Integrationsfreak, ne, weil ich bin in 42 Vereinen. 4 davon allein in Penzberg, habe ich mir heute überlegt. Ne, bin auch noch bei der Feuerwehr, bin beim Bergknappen und einen habe ich sogar selber gegründet, den Geschichtsverein. Ne? Und das ist ganz wichtig. Und das ist für Penzberg, das ist genetisch im Penzberger veranlagt. Und es spielt auch eine ganz große Rolle in der sozialen Entwicklung. Die Trachtenvereine, das weiß man ja inzwischen, sind in Penzberg besonders entwickelt, weil das waren linke Veranstaltungen. Hat nichts mit dem Bauern der Umgebung zu tun. Ein Bauer der Umgebung, der braucht kein Trach, braucht keinen Aufzug. Aber die hier ankommenden Bergleute, die ganz fremd sind, die können nicht einmal Bayerisch, nicht einmal Deutsch, die kommen aus Böhmen, die kommen aus Italien, die gehen in diese Vereine, die gründen. Es gibt keinen Ort um diese Zeit 1919, wo es so viele Trachtenvereine gibt wie in Penzberg. Und deswegen ist ja auch die Gauleitung hierher verlegt worden. Die haben also wirklich etwas zu sagen gehabt. Und das Leben hat sich in den Gasthäusern natürlich abgespielt oder dort, wo man sich treffen konnte. Natürlich auch immer am Wochenende erst und das war immer ganz wichtig, denn das Bergwerk war der große Feind. Das Bergwerk war immer der große Feind der Bergleute. Und deswegen 1919, ich habe Ihnen gesagt, am 7. November ist Revolution gewesen, da wird dann der Rätegedanke, das ist was ganz Neues, das kennt man aus Russland. Am 10. November versammeln sich die Penzberger und gründen auch einen Volksrat. Da war mein Großvater zum Beispiel dabei, der war als Intellektueller, als Lehrer da sehr willkommen bei der SPD. Und dieser Volksrat ist von der SPD vor allem gestaltet worden. Also Spartakisten, Kommunisten gab es damals noch nicht in Penzberg. Und dieser Rätegedanke sagt, es muss alles aus dem Volk herauskommen. Das ist hochinteressant, was der Rätegedanke vor 100 Jahren für eine Rolle gespielt hat. Man hat gesagt, das ist die wahre Demokratie. Wir brauchen keine Gewaltenteilung. Das macht alles der vom Volk direkt, unmittelbar gewählte Rat. Also nicht die Verwaltung, und hier die Legislative, ne, das ist ja sowieso im kommunalen Recht ein bisschen vermischter, ne, und diese Räte haben gesagt, wir brauchen keinen Landtag, wir brauchen keine verfassungsgebende Versammlung, das brauchen wir alles nicht. Das ist der große Gegensatz damals gewesen, ne, der Rätegedanke und der Gedanke der Demokratisierung. Und Deutschland hat es zu der SPD, muss ich sagen, ne, also ich komme ja bekanntlich nicht aus dem Lager, der SPD zu verdanken, dass es nicht bolschewisiert worden ist. So wie in Russland, dass wir nicht diesen Ärger hatten mit Weißen, Roten, diesen Bürgerkrieg. Und dadurch, dass sich die SPD dazu bekannt hat, zu einer Demokratie, zu einer parlamentarischen, ne, und nicht zu dem Rätegedanken, der zwar ab und zu mal aufblitzt in der Weimarer Verfassung und in der Bamberger Verfassung, in der Bayerischen, da steht dann immer schon drin, dass Räte dieses oder jenes, aber eher beratend, hat dann keine Rolle gespielt. Aber hier in Penzberg hat man mit den Rätegedanken zunächst geliebäugelt, Kurt Eisner natürlich auch bis zuletzt, aber er hat in der Klammer der SPD-Mitglieder in seiner Regierung, hat er zugeben müssen, dass er irgendwann einmal Wahlen macht und das war mehr oder weniger auch sein Verhängnis. Jetzt erzähle ich Ihnen kurz was. Und das ist sozusagen die erste Stadtratsbildung in Penzberg. Das war der Volksrat vom 10. November 1918. Also ich erzähle sowieso ein bisschen was über den Stadtrat. Interessant ist der große Unterschied vor 100 Jahren. Also im März gab es ja noch keinen Stadtrat, da war ja noch keine Wahl. Die erste Wahl war nach der Stadterhebung, da waren dann Gemeindebevollmächtigte und dann im Juni waren in Penzberg noch einmal Kommunalwahlen. Also wir hatten in Penzberg im Jahr 1919 viermal zu wählen, den Landtag, die Nationalversammlung, dann die Gemeindebevollmächtigten nach der Stadterhebung und dann gab es ein neues Selbstverwaltungsgesetz. Dann im Juni wurde dann der endgültige Stadtrat, es waren dann nur noch 15 Leute. Und diese 15, wir haben jetzt leider kein Bild da, aber das werden Sie dann sehen, die haben alle, das ist auch der Unterschied zu heute, die haben alle einen Bart gehabt. Die haben einen Wilhelm II Bart gehabt, den man sich zirbelt. Ne? Also hier sehe ich ja überhaupt keinen Bart mehr. Ne? Ja, Gott sei Dank. Ja, aber Wilhelm II Bart hätte schon sein können. Ne? Also das macht schon ein bisschen was her. Ne? Es gab aber einen, der keinen Bart hatte. Das war mein Großvater. Der hat aber auch auf dem Foto, wie Sie sehen, oder schaut er aus wie ein Bub, er war ja erst 35 Jahre. Ne? Aber das ist auch interessant. Und die waren alle in der Krawatte und so. Ne? Also die waren also natürlich, selbst wenn sie ganz einfache Bergleute sind, aber man hat tatsächlich immer die Würde des Sonntags bewahrt, ne? Ganz wurscht, ob man in die Kirche gegangen ist. Der Sonntag war auch für die Bergleute immer heilig. Ne? Und man hat also sich immer zu gewissen Tagen ordentlich und zu gewissen Amtshandlungen ordentlich angezogen. Also, 10. die Herrschaft der Räte, 10. November 1918, kann man sagen, wird die erste Penzberger kommunale neue Vertretung gewählt und dieser Volksrat, da war mein Großvater auch dabei und der hat dann gleich erklärt den Penzbergern, was so ein Volksrat ist, die Räteregierung. Also der sagt dann, der hier mit Zustimmung, der ist natürlich ganz spontan, da hat niemand gewählt, der ist spontan, haben sich ein paar Leute getroffen und haben gesagt, wir sind ein Volksrat. Ne? Der hier mit Zustimmung des am 10. November 1918 versammelten Volkes. Das ist das ganze Problem dieser Räte. Sie kommen aus dem Volk, aber man kann das Volk nicht definieren. Das kann eine Fabrik sein, das kann eine Kaserne sein und so weiter. Anerkannten Volksrat ist eine zur Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung für die Übergangszeit geschaffene zeitliche Institution, waren 10 Leute dabei, die von der provisorischen Regierung, also Eisner, nennt er immer noch provisorisch, ne, mit dem Recht der Überwachung aller öffentlichen Einrichtungen ausgestattet ist. Der Volksrat steht also auf dem Boden der gegebenen Tatsachen. Das ist ein beliebter Ausdruck damals gewesen. Selbst der Kardinal Faulhaber hat gesagt, er steht jetzt auf dem Boden der gegebenen Tatsachen. Ne? Also man kann das nicht mehr ändern. Arbeiter, Bürger, Bauern, Beamte, alle Stände sind vereinigt. Also Zitat Großvater. Aufgabe des Volksrats wird es sein, neben Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung, Einführung notwendiger gemeindlicher Einrichtungen zu beantragen. Jetzt kommt in diese Volksratsatmosphäre die Idee wieder der Stadterhebung. Die Idee der Stadterhebung ist in Penzberg schon im Jahre 1918 aufgekommen. Damals hat der Michael Pfalzgraf, dessen Platz ja hier vor der Stadthalle inzwischen ist, sich darum bemüht und hat beim Ministerium eine Eingabe gemacht. Interessanterweise hat man zuerst sich ums Wappen gekümmert, ne, und dann erst um die Genehmigung, dass man eine Stadt hat. Also das ist optisch gut gedacht, aber rein verwaltungstechnisch war das ungünstig. Das wurde alles verschleppt, blieb im Innenministerium hängen, und jetzt nach der Revolution hat man gesagt, jetzt packen wir es wieder an. Und da war eben der SPD-Kollege Erhard Auer, war der zuständige Innenminister. Und dem hat man gesagt, da liegt auf deinem Tisch etwas. Und der hat sich das dann angeschaut, man hat es ihm vorgelegt, und tatsächlich, ne, hat er dann mitbekommen und hat dann am 15. Februar, also das war ziemlich knapp, ne, hat er dann ein Glückwunschtelegramm 1919 nach Penzberg geschickt, und da haben die das überhaupt erfahren. Dass der offizielle Weg wäre erst gewesen, also er hat geschrieben, mit Wirkung vom 1. März 1919 ist Penzberg Stadt. Der offizielle Weg wäre über das Bezirksamt gegangen. Das waren äußerst langweilige in Weilheim, die haben am 4. März erst der Stadt mitgeteilt, dass sie Stadt ist. Ne? Also irgendwie sehr zögerlich, kann man sagen. Ne? Und jetzt war es Folgendes. Nach der Stadtverfassung mussten jetzt eigentlich neue Verwaltungsgremien, nach dem alten Recht wäre eine Magistratsverfassung angezeigt gewesen, und da haben wir dann am 30. März Neuwahlen gemacht, oder vielmehr zum ersten Mal Wahlen, Kommunalwahlen, die eben nach dem neuen Recht, 21 Jahre, Frauen beteiligt. Es waren jetzt plötzlich alles Bürger, das ist auch etwas völlig Neues im Unterschied zu heute. Für uns ist das Wahlrecht so etwas Selbstverständliches. 1919 war das eine absolute Neuheit. 1918, darf ich Ihnen sagen, von 5.000 Penzbergern waren genau 300 wahlberechtigt. Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Und ein ähnliches Verhältnis gab es eben in München auch. Das Bürgerrecht hat keiner erworben, aber war froh, wenn man Heimatrecht, ein Unterstützungsrecht gehabt hat. Aber das war jetzt neu. Also diese Wahl war kommunalrechtlich etwas Neues. Frauen durften wählen, alle durften wählen. Ab 21 Jahren, früher war das Wahlrecht für diese 300 sowieso auf 26 Jahre beschränkt. Und jetzt werden, und das ist interessant, das ist jetzt genau dieselbe Zahl wie heute, hier 24 Gemeindebevollmächtigte. Das ist die alte Bayerische Gemeindeverfassung von 1869 gewesen, 24 Gemeindebevollmächtigten. Das sind 15 Leute, waren von der SPD, waren viele Bürgerliche auch dabei, und die wählen dann einen Magistrat. Das ist bei städtischer Verfassung so gewesen. Das waren dann 8 Magistratsräte, die zusammen mit dem Bürgermeister, man hat dann den Hans Rummer gewählt, ne, von der SPD als neuen Bürgermeister. Also Andreas Höck ist abgelöst worden. Und die bilden jetzt die Exekutive. Also das nicht so wie heute, wo die Bürgermeisterin sozusagen eine ziemlich starke Stellung hat, hat damals der Magistrat zusammen mit der Bürgermeisterin, die sie 8, praktisch die Verwaltung gestellt. Dieser Magistrat war dann ziemlich revolutionär. Der hat sofort den Antrag gestellt, also in München war ja da Chaos inzwischen, Am 21. Februar ist ja Eisner ermordet worden und in der Zwischenzeit hat wieder der Zentralrat, also die Räte, haben dann Soldatenrat die Macht übernommen, haben den Landtag nicht zusammentreten lassen, obwohl der am 12. Gewählt wurde. Am 12. Januar hat ja Eisner eine krachende Niederlage erlitten. Bei der dortigen Landtagswahl hat er von 160 Sitzen nur 2 bekommen. Also da hat man schon gesagt, die Revolution ist von Außenseiter gemacht und so weiter. Also der Eisner ist ermordet worden, ein Chaos in München, ein unglaubliches Chaos. In Penzberg hat man sich sozusagen stillgehalten. Aber in dieser Zeit, wo in München Chaos war, hat man hier eben diese Wahl zur neuen Stadt gemacht. Hat dann eben auch ein Heimkehrerfest veranstaltet. Da hat man dann schon das neue, nicht genehmigte Wappen gezeigt und so weiter. Also das wurde da abgehalten. Und dieser Magistrat, der wendet sich jetzt nach München. Ab 7. Sie kennen ja die 2 Räteregierungen. In München gibt es eine Räteregierung am 7. April und dann gibt es noch eine kommunistische Räteregierung, vorher schon das Chaos. Und am 4. April stellt dann dieser Magistrat in Penzberg in München folgende Anträge. Antrag 1, große Liste, Gruben, Schenke, Molkerei, alles soll jetzt vom Bergwerk der Stadt gehen. Am liebsten hätten es natürlich das Bergwerk sozialisiert. Die haben immer gewartet drauf, das war die Penzberger Erwartung, dass die Räteregierung oder all die in München, die sozialistische Regierung, dass sie das Bergwerk sozialisieren. Aber sie konnten das natürlich nicht selber machen, sondern haben immer so Anträge gestellt. Die sind in München natürlich zu den Akten gelegt worden, weil die Räteregierung andere Probleme hatte. Also die erste Räteregierung, die ist ja da eingezogen in München und hat dann gleich dem Lenin ein Telegramm geschickt und hat sich beschwert, dass die Regierung Hoffmann nach Bamberg ausgewichen ist. Also da hat man dem Lenin, das ist bei uns im Archiv, dieses Telegramm, der Herr Lipp, das war der damalige Außenminister der ersten Räteregierung, der ist dann ins Irrenhaus gekommen, also der hat dann an Lenin telegrafiert, Regierung Hoffmann nach Bamberg entwichen unter Mitnahme der Toilettenschlüssel. Also das war besonders wichtig, hat an Lenin wahrscheinlich sehr interessiert. Also mit diesen Leuten hat man dann in München korrespondiert und hat dann gesagt, also bitte diese Sachen müssen enteignet werden. Später hat man gesagt, es müssen dann auch Hub, Vordermeier, das hat alles dem Maffei in Stalldach gehört. Das sollte alles enteignet werden, dem haben auch noch ein paar Häuser hier gehört und dann soll das Bergwerk von jedem Zentner Kohle an die Stadtkasse 20 Pfennig bezahlen, weil die hatten ja kein Geld, Penzberg war selber als Stadt etwas arm. Also das waren dann diese ersten Äußerungen dieses Magistrats und jetzt kam Folgendes, jetzt hat die Regierung Hoffmann, an die man sich immer gehalten hat, die hat dann ein neues Selbstverwaltungsgesetz gemacht und jetzt musste man noch einmal wählen. Diesmal nur 15 Stadträte. Am 16. Juni 1919 hat man noch einmal eine Kommunalwahl gemacht und da ist dann ein bisschen ungünstiger für die SPD ausgegangen, da waren aber immerhin, man hat noch zehn Stadträte, die sich jetzt wirklich Stadträte genannt haben, die hat man da gewählt und der Rest eben war bürgerlich. Also die ganzen Ergebnisse in Penzberg waren natürlich ganz anders als auf dem Bayern-Durchschnitt. Also das ist etwas völlig Neues gewesen, was den Stadtrat betrifft. Der wurde sozusagen dreimal verändert. Gemeindeausschuss, dann Gemeindebevollmächtigte und dann im Juni endlich ein ordentlicher Stadtrat mit 15 Stadträte. Und wenn Sie das Bild sehen, wie die ordentlich angezogen waren, alle mit diesem Schnurrbart, also da kann man sagen, ja, die haben sich sehr bemüht. Allerdings am Anfang waren 2 Frauen dabei, also bei der Wahl von, hat die SPD noch zwei Frauen ins Rennen geschickt, die haben aber dann schon 20 und 21 aufgegeben, sodass am Ende 1924 bei dieser Wahlperiode eigentlich nur noch 15 Männer, alle mit Schnurrbart, mit Ausnahme meines Großvaters, im Stadtrat in Penzberg saßen. Also der Kaiser Wilhelm Bad. Schauen wir uns noch einmal an, was vor 100 Jahren, das Sozialgeschichtliche ist interessant, das sollte man immer im Auge behalten. Das Soldatenelend, die ja alle entlassen worden sind, die Soldaten, die 4 Jahre im Krieg waren und die Revolution gemacht haben, auch beim noch einmal, als der Kurt Eisner auf der Theresienwiese als letzter den Platz verlassen hat, waren lauter Soldaten um ihn, Matrosen vor allem, denn die Revolution begann am 4. November in Wilhelmshaven. Damals gab es ja den Befehl an die Hochseeflotte, sie soll auslaufen, sozusagen zum letzten Gefecht gegen die Engländer. Und die Matrosen wussten natürlich, das war der reine Selbstmord. Und deswegen haben sie gemeutert, das ist dann auf die anderen Seehäfen über. Und das waren die Ersten, die gesagt haben, wir brauchen keine Offiziere mehr. Und das war dann in ganz Deutschland so. Kein Soldat hat mehr auf seine Offiziere gehört. Es waren ganz wenige Ausnahmen, also die Garnisonen in Bamberg, die waren noch einigermaßen sicher und deswegen ist ja dann die Regierung nach Bamberg und dort wurde ja auch die Bamberger Verfassung gemacht. Also Penzberg um diese Zeit, ich wollte es Ihnen bloß zeigen, Elend, Elend. Medizinische Versorgung ist heute kein Problem. Damals, wie gesagt, 50% der Kinder unterernährt, Influenza, Tuberkulose, über 1 Million Tote noch einmal allein. Das sind mehr als im Zweiten Weltkrieg bei Bombenangriffen ums Leben gekommen sind. Es ist interessant, Adolf Hitler, der 4 Jahre auch im Krieg war, der wusste, ein Krieg ist verloren, sobald es der Zivilbevölkerung schlecht geht. Im Jahre 1617, das hat er mitbekommen, das war der Steckrübenwinter. In diesem Jahr ist auch eine Kartoffelfäule, hat die wichtigsten Nahrungsmittel vernichtet und die Leute haben von dieser kalorienarmen Steckrübe leben müssen. Also Deutschland war am Verhungern, hängt natürlich damit zusammen, dass die Alliierten eine Blockade gemacht haben. Diese Blockade wurde erst mit dem Inkrafttreten des Versailler Vertrages im Januar 1920 beendet. 100% des Düngers ist aus dem Ausland eingeführt worden. 100% der Futtermittel ist aus dem Ausland. Sie können sich vorstellen, die Kühe, wie mager die waren, nicht nur die Stadträte damals. Also das ist eine Sache, die muss man sich immer genau, man muss sich immer genau in die Zeiten versetzen. Lebensmittel. Ich habe gesagt, es gab nichts zu essen. Heute gehen wir zum Aldi oder wohin. Das war eine kleine Werbeeinschaltung. Das ist ganz einfach. Damals unerschwinglich. Unerschwinglich. Deswegen gab es hier immer Hungermittel, Proteste, Nahrungsmittelboykott. Die Bauern haben sich auch radikalisiert. Denen ging es zwar, gab so Bauernkönige, denen ging es dann ganz gut, aber was man nicht weiß, Ende des 19. Jahrhunderts radikalisieren sich die Bauern, auch die sind ganz links. Kurt Eisner ist mit dem Ludwig Gandorfer, diesem blinden Bauernführer aus Straubing, auf der Theresienwiese gewesen. Und diese Bauern, die haben gegen Preußen diskutiert, weil sie abliefern mussten und nichts dafür bekommen haben und die standen eben auch auf der Seite der SPD. Also, wir kommen jetzt langsam zum Ende. Fußball treut. Apropos Fußball, der Sport selber war damals natürlich eine rein lokale, ehrenamtliche Angelegenheit. Man konnte sich nicht die Leute wie Söldner kaufen, sondern hat eben seinen, es gab ja hier Sportvereine, es gab sie immer doppelt. Es gab immer einen bürgerlichen Sportverein, es gab immer einen sozialistischen Sportverein. Stadthalle war ja ursprünglich, als sie gebaut werden sollte, als Konkurrenz zur St. Barbara Sporthalle gedacht. Das war hier die sozialistische Sporthalle, während dort die bürgerliche war. Also sehr viel Sportvereine auch, sehr viel Sport, aber das ist etwas ganz anderes als das, was wir heute Abend dann sehen werden, heute im Fernsehen. Es war in Penzberg alles doppelt. Zum Schluss Europa. 1919 waren unsere Feinde ganz deutlich. Das waren die Franzosen, das waren die Engländer, das waren auch die Italiener. Es war ein gewisses Problem. 1915 ist der Krieg gegen Italien eröffnet worden. Und hier in Penzberg waren ja viele aus dem Trentino. Und da gab es dann innerhalb der Familien ganz großen Ärger, Auseinandersetzungen. Ne? Also man hat die italienisch sprechenden Familien, gab es ja noch genug, ich weiß, Familie Cornella, ne? Die haben immer nur italienisch gesprochen, ne? Die hat man angefeindet um diese Zeit. Wie anders ist das heute? Wie müssten wir glücklich sein, dass wir dieses Problem nicht mehr haben, dass wir mit unseren Nachbarn Krieg führen? Das Ganze, ich habe gesagt, Penzberg ist ein künstliches Gebilde und deswegen haben wir eine unglaubliche Integrationskompetenz. Wichtiges Wort, ist von mir erfunden, glaube ich, Integrationskompetenz. Der Penzberger ist da vorbildlich, ja, das hat es genetisch sogar, weil er ja bunt gemischt ist, ne? Zwischen Max Kroner und St. Johannes Rainer, ne? Und dann kommen noch die Böhmen dazu und dann kommen noch und so weiter, ne? Also deswegen muss ich sagen, der Penzberger, der hat es wirklich nicht nötig, das ist jetzt noch ein Wahlaufruf, ne? Der hat es jetzt wirklich nicht nötig, europäischer zu werden. Das geht gar nicht mehr, ne? Europäischer als wir Penzberger kann man gar nicht werden. Aber Europa könnte ein bisschen mehr sich am Penzberg orientieren. Deswegen muss ich sagen, kann man auch auf Bayern, da besteht ja auch eine große Integrationskompetenz. Wir haben ja die Schwaben integriert, ne? Die dürfen sogar jetzt am Nockerberg reden. Ne? Also das und die Franken haben wir integriert, auch hier Integrationskompetenz. Deswegen muss Bayern nicht europäischer werden. Europa muss bayerischer werden. Ich bedanke mich fürs Zuhören.